herzlich willkommen in der homöopathischen Leseecke. Mein Name ist Marvin Zander und ich wünsche dir eine angenehme Zeit beim Anhören der aktuellen Episode. Diese ist entstanden mit freundlicher Unterstützung der Omida AG. So, hallo und herzlich willkommen zur Episode Leseecke 30. Schon 30. Heute Abend wird das Buch Dr. Roger Morrison, Methoden der homöopathischen Fallanalyse, eines meiner Lieblingsbücher. Und blättern wir mal wieder drin. Schritt 1. Okay, von was? Wir sind auf Seite 41. Schritt 1 von was? Auflösung der Testfrage. Schema der Fallanalyse, ein Überblick. Aha, also Schema der Fallanalyse. Sind wir, und hier sind wir bei Schritt 1. Na, Schritt 1 ist mindestens, wir haben jetzt irgendwie so 6 Seiten Vorwort verloren. Aber wir können ja hier mal kurz die letzten Absätze lesen. Ich glaube, es könnte noch interessant sein. Also es gibt irgendwie 3 Möglichkeiten, weil ich lese hier kurz quer, ob wir das noch mit reinnehmen. Ja, nehmen wir doch das. Also, nachdem wir nun also die Fallanalyse abgeschlossen worden ist, jetzt sind wir auf Seite 39, müssen wir entscheiden, welche Art von Informationen wir vorliegen haben. Handelt es sich um die Gesamtheit der Symptome oder um die Essenz oder um ein oder gleich um eine ganze Reihe von Leitsymptomen? Wenn wir das richtige Mittel für den Patienten finden, ist es gleichgültig, welche der 3 Informationsquellen wir zur Mittelfindung herangezogen haben. Es wird, wenn es sich um ein Konstitutionsmittel handelt, den gleichen tiefgreifenden Einfluss auf die betreffende Person haben, ob wir nun die Wahl ausgehend von der Essenz, von der Gesamtheit der Symptome oder von den Leitsymptomen her. Die Essenz gibt zwar in umfassendster Weise die Situation eines Patienten wieder, da er gleichsam in 3 Dimensionen wiedergespielt ist und damit auch die Tiefe eines Falls ausgelotet wird, aber es spielt keine Rolle, welchen Weg wir beschritten haben, um zum Mittel zu kommen. Wenn es sich schließlich nur als das tiefwirkendste Konstitutionsmittel erweist, nachdem wir gesucht haben. Bei vielen Patienten versuchen wir auch vergeblich, die Essenz zu ergründen. Und andererseits ist es für uns, für viele Mittel ja auch gar keine Essenz bekannt. Wer kennt schon die Essenz von Bufo sahytiensis? Ich bin überzeugt, niemand. Viele Mittel, oh, steile These. Mal gucken, haben wir im Chat jemanden, der die Essenz kennt von Bufo sahytiensis? Kenne ich auch nicht. Kenne nur Buforaner. Viele Mittel müssen wir auf den Grund der hoffentlich hinreichenden Informationen des Patienten finden, ohne dass die Essenz dieser Mittel bekannt ist. Manche Homöopathen sind irrtümlicher Ansicht, dass wenn wir ein Mittel aufgrund seiner Essenz verordnen, dieses Mittel tiefer wirkt, als wenn wir die Wahl aufgrund der Totalität oder Leitsymptome getroffen hätten. Das ist natürlich Quatsch, da habe ich einen verstanden. Der Grund für diese Annahme ist folgender: Wenn ein Patient im Gemütsbereich an einer Störung leidet und diese uns als Therapeuten gegenüber zum Ausdruck bringt und wir haben das Glück, die Essenz zu entdecken, so führen wir die Veränderung, die aufgrund dieser Information dann verabreichte Mittel im Gemütsbereich bewirkt, auf den Umstand zurück, dass wir bei der Mittelwahl die Essenz zugrunde legen konnten. Macht natürlich Sinn, ne? Ist aber ein Logikfehler. Ist wie Wärme dehnt Dinge aus, deshalb sind Tage im Sommer länger. Ne? Natürlich Quatsch. Also hoffentlich. So. Also, ja, aber ich finde es naheliegend, dass man auf diesen Trugschluss kommt, dass man denkt, ja, weil man den Patienten in seiner Tiefe, im Essenz, in seinem Trauma verstanden hat, dass das jetzt deswegen ich besser zum Mittel gekommen bin und deswegen hat es auch besser und tiefer gewirkt, weil ich ihn ja tiefer verstanden habe. Das liegt natürlich nicht an dem Erkenntnis. Es hilft mir sicher, dieses tiefliegende Mittel zu finden, ne? Aber am Schluss liegt es ja an den Mitteln. Ne? Also verschreibe ich das ähnlichste Mittel, habe ich auch diese tiefe Wirkung. Deshalb sage ich ja auch immer, ich nenne es ein bisschen anders, ne? Wozu ist es ähnlich? Ist es wirklich zu der Ganzheitlichkeit des Patienten ähnlich oder nur zu einem kleinen Symptom? Ne? Und manchmal hat man sogar Glück, ne? Da gibt man Gelsemium aus Verzweiflung für irgendein Symptom und denkt, ja komm, was soll's, irgendwas machen wir jetzt halt und hoffen, dass es hilft. Ne? Und plötzlich hat man eine ganzheitliche Wirkung. Ne? Das ist das, was er wahrscheinlich meint, wenn man sozusagen nur nach einem Leitsymptom verschreibt. Aber wir lesen mal weiter. Leidet indes ein Patient an einer Gemütskrankheit, aber wir erkennen die Essenz nicht, sondern vor allem aufgrund der Gesamtheit der Symptome, sind wir uns wahrscheinlich gar nicht aller Facetten der Persönlichkeit dieses Patienten bewusst, die sich dann unter der Wirkung des homöopathischen Mittels verändert. Spielt das letztlich keine Rolle. Finden wir das richtige Mittel mit Hilfe einer der drei Möglichkeiten, von mir, Klammer auf, ne, Essenz, Totalität, Leitsymptom, wird dieses Mittel in jedem Fall gleichermaßen gute Arbeit leisten. Seien wir also bitte keine Essenzphilister. Also jetzt kommen wir zum Kapitel, sind wir warm. Ne? Schritt 1. Der günstigste Fall, den wir uns vorstellen können, gestattet uns bei einem Patienten, lassen Sie uns als Beispiel einmal Nux Vomica wählen, sowohl die Essenz als auch die Totalität von Nux Vomica und ebenso die Leitsymptome dieses Mittels zu entdecken. Das sind diese seltenen 5-Stern-Fälle. Das hat auch der Alfons. Mein Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen. Peinlich. Alfons Polak. Nein, doch, ist richtig. Nee, nicht Polak. Oder? Gottes Willen, jetzt habe ich den Namen vergessen. Ja, wurscht. Also es ist nicht wurscht, aber ich weiß jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall der, den wir letztens im Interview hatten, meine Güte. Der hat das gesagt, ne, diese 5-Stern-Fälle, das haben wir wirklich sehr selten, wo wir wirklich eben Essenz, Totalität und Leitsymptome von Nux Vomica finden können. Ich möchte Ihnen dazu etwas aus meiner Anfangszeit als Homöopath erzählen. Also von Morrison, gell, nicht von mir. Ich kam damals aus Griechenland in die USA zurück und beschloss schon mal ein paar Fälle homöopathisch zu behandeln. Er hat bei Vitulkas ja gelernt, dass er Griechenland. Eine Frau, die sich einen Vortrag über Homöopathie angehört hat, den ich in meiner Heimatstadt gehalten habe, suchte mich auf, um sich behandeln zu lassen. Sie litt an Morbus Crohn, eine chronische Darmkrankheit, füge ich mal hinzu. Ah, erklärt es auch selber. Also einer granulomatösen Entzündung, die bevorzugt im Bereich des unteren Iliums und des Dickdarms auftritt. Die Dame klagte über enormen Stuhldrang und wenn sie die Toilette erreicht hatte, waren oftmals alle Bemühungen, Stuhl durch Pressen abzusetzen, vergeblich. Oder sie litt enorme Schmerzen und suchte dann die Toilette auf, wo sie aber nur ein kleines bisschen Stuhl absetzte, was ihr ein wenig Linderung der Schmerzen brachte. Hatte sie dann die Toilette verlassen, trat der Schmerz gewöhnlich gleich wieder auf und wiederum war es das Absetzen einer nur geringen Menge Stuhls, die die Beschwerden bessern konnte. Dieses Muster lief immer wieder in der gleichen Form ab. Manchmal war sie gezwungen, Stunden auf der Toilette zuzubringen. Sie hatte bis zu 12-mal am Tag blutigen Stuhlgang. Die Patientin war sehr dünn und sehr nervös. Die Befragung gab, dass sie außerordentlich ungeduldig war. So berichtete sie zum Beispiel: Wenn ich in einem Geschäft einkaufen bin und eine andere Person an der Kasse vor mir in der Reihe, drängele ich mich grundsätzlich vor, um eher zu bekommen, was ich einkaufen möchte. Reagieren Sie leicht unwirsch? Ganz recht, ich bin sehr unwirsch. In der Tat so gereizt, dass mein Benehmen schon direkt unverschämt anmutet. Ich bin total reizbar. Ich kann mich einfach nicht beherrschen. Ich muss jemanden anschreien, der mir irgendwie in die Quere kommt. Sogar meine Kinder brülle ich an. Aber können Sie mir erklären, was der Grund für Ihr Verhalten ist? Ich will im Leben vorankommen. Ich bin sehr, sehr ehrgeizig. Ich will mit meinem Beruf und in meiner Firma Nummer 1 sein. Ich verkaufe und verdiene eine Menge Geld. Ich habe 3 verschiedene Arbeitsbereiche, für die ich gleichzeitig verantwortlich bin. Ich dachte bei mir, dass mir das alles irgendwie ziemlich vertraut vorkam. Hatte ich doch gerade in Griechenland von Vitulkas einen Seminarvortrag über Nux Vomica gehört. Also ich fragte ich um meinen Verdacht, auf das mir vorschwebende Mittel zu erhärten. Ist Ihnen allgemein warm oder frieren Sie leicht? Ich bin immer recht fröstelig. Im Bett muss ich Socken tragen und ich packe mich warm ein, wenn es im Gegenteil jemand anderen zu heiß wird. Und wie steht es mit dem Verlangen nach bestimmten Nahrungsmitteln? Was essen Sie gerne? Am liebsten habe ich scharfe, gewürzte Speisen. Gleich danach in der Rangfolge meiner Lieblingsspeisen kommt das Fett am Fleisch. Ich setze mich also hin, studiere den Fall, unsicherer Anfänger, der ich zu dem Zeitpunkt war, recht lange und gründlich. Schließlich gab ich ihr Mittel, zwar Nux Vomica. Die Patientin reagierte mit einer äußerst dramatischen Erstverschlimmerung, die einen Tag lang anhielt. Wäre noch interessant, welche Potenz er gewählt hätte. Gell? Und danach hatte sie nie wieder Durchfall. Es war, als habe man einem Springbrunnen die Wasserzufuhr gesperrt. Es fand sich nie mehr Blut im Stuhl. Sie wurde ruhig und entwickelte zu einem netten, umgänglichen Menschen. Sie erzählte dann der ganzen Stadt erstaunlich, dass sie zu dem Homöopathievortrag gegangen ist. Ne? Sie erzählte dann in der ganzen Stadt herum, was für ein guter Homöopath ich sei. Und ich dachte, so einfach ist das also, Homöopathie auszuüben. Yippie, ja, das denken wir alle. Ne? Bei diesen 5-Stern-Fällen, und dann haben wir so ein Mittel und dann wirkt es, denken wir, ich bin der Beste. Ja, am Anfang. Ne? Und dann kommt das echte Leben. Ich hatte dann gleich noch zwei weitere Fälle und auch diese waren absolut perfekte Fälle, wie man sich klarer, eindeutiger nicht wünschen könnte. Der erste der beiden Fälle war ein Fall von Sklerodermie, der durch Calciumcarbonicum geheilt wurde, und der andere, dritte Patient litt an einer Sarkoidose, welche durch Pulsatilla geheilt wurde. In allen drei Fällen stimmte absolut alles: Essenz, Totalität und Leitsymptome schrien förmlich gemeinsam nach dem gleichen Mittel. Danach musste ich allerdings ein volles Jahr warten, bis ich wieder einen solch perfekten Fall behandeln durfte. Genau, ne, das ist das, was der Alfons Pollack, ich habe mich wieder erinnert, das war doch der richtige Name, ne, was der Alfons Pollack uns erzählt hat. Diese Fälle haben wir eben selten. Sie sehen, wie es uns mit der Homöopathie ergeht. Erst denken wir, wie einfach es damit doch ist, Behandlungen erfolgreich zu gestalten, aber damit ist die Falle auch schon zugeschnappt, und wir arbeiten von nun an sehr hart, um solche Erfolge wieder zu erzielen. So ein Fall, bei dem alles stimmt, nämlich die Essenz, die Leitsymptome, die Gesamtheit Symptome, kommt uns vielleicht bei einem von 100 Fällen unter. Doch wenn wir einen solchen Fall behandeln dürfen, ist es allerdings auch zu 99% sicher, dass die Behandlung ein voller Erfolg wird. Wir können also sagen, in der Rangliste der Eindeutigkeit und dem Behandlungserfolg nimmt ein Fall, bei dem die Essenz, die Gesamtheit der Symptome und Leitsymptome all zusammen das gleiche Mittel anzeigen, die Nummer 1 ein. Ja, also kommt ein neues Kapitel. Mal gucken, ob wir darauf nur eingehen. Ich muss mal gucken, wie weit wir schon sind von der Zeit. Aber grundsätzlich vielleicht noch zu erwähnen, dass eben das natürlich auch steht und fällt mit der Qualität der Anamnese. Will da nicht zu viel drauf eingehen, aber es macht natürlich einen Unterschied auch von den Jahren der Erfahrung, ne? Inwieweit kann ich nachher Essenz, Totalität und Leitsymptome auch herausarbeiten. Dazu muss ich die Mittel kennen, damit ich diese Fragen auch stellen kann. Also explizit bei Leitsymptomen, ne? Wenn ich zum Beispiel bei jedem Fall, der besser ist, tief seufzen, Ignatia gebe, dann ist das schon nett. Ne? Ich habe ein Leitsymptom gefunden, aber wenn ich das Repertorium nie aufmache und mal reinschaue, wer da noch drunter steht unter besser seufzen, ne, dann fällt mir nie auf, dass da noch 30 andere Mittel sind. Das ist auch für die Patienten oft schwer zu verstehen, die ja vom Arzt auch eine gewisse, sage ich mal, sehr schmale Bandbreite an Mitteln kennen. Also da gibt es ja für die wenigsten Erkrankungen, es gibt ja nicht für Ohrenschmerzen 60 verschiedene Mittel, sondern 1, 2, 3, 4, ne, lass es 10 sein. Ja, aber nicht diese enorme Bandbreite. Ne? Wie kann das sein, dass 60, 70, 80, man könnte ja mal schauen, ne? Ohrentzündung ist wahrscheinlich sogar noch größer, die Rubrik, ne? Stehen wahrscheinlich vielleicht 300 Mittel drin. Wie kann es sein, dass 300 verschiedene Homöopathen seinen Ohrenschmerzen abdecken? Ne? Das braucht man lange zu verstehen. Und wenn ich die 300 Mittel natürlich nicht kenne, kann ich auch die Leitsymptome gar nicht erfragen. Ne? Bestimmte Mittel sind uns überhaupt nicht bekannt. Das heißt, es kann schon sein, dass dieser Patient, wo wir in den 99 Fällen dort merken, okay, ich finde kein Mittel, was die Essenz, Leitsymptome und die Totalität abdeckt. Ne? Aber es kann auch gut sein, dass wir es nicht kennen. Ich meine, werden ja unglaublich viele Mittel noch nicht geprüft, oder, wo ich ja letztens schon drüber geschimpft habe, ist ja auch, dass unglaublich viele Mittel auch einfach A, schlecht geprüft sind, oder dann B, auch komisch aufgeschrieben. Also ich habe ja schon mal gesagt, es fehlen oft Modalitäten, aber es gibt auch genug Aufzeichnungen, wo also maximal Leitsymptome drinstehen, wenn überhaupt, oder so ein ganz kleiner Teil der Totalität. Aber wie er schon richtig sagt, ganz selten ist da überhaupt eine Essenz rausgearbeitet. Wenn ich es richtig verstehe, ist es bei den modernen Mitteln dann oft so, weil da ja irgendwie alles fehlt, was ich benutze, glaube ich oft, dass dann nur die Essenz steht. Ich habe es immer noch nicht ganz raus. Muss mir mal auch jemand von den ganz modernen Homöopathen einladen, der mir das mal erklärt, wie man deren Buch verwendet, ne? Damit ich das auch benutzen kann in der Praxis. Es steht hier so schön im Schrank und ich gucke mal wieder rein und denke, ich raff's nicht. Ne? Weil da fehlen eben so viele Symptome. Und das haben wir natürlich auch, dass so ein Mittel auch erstmal so weit etabliert sein darf, ne? Dass überhaupt eine Essenz, Totalität und Leitsymptome von dem Mittel nach Ähnlichkeitsgesetz überhaupt erst klar ist. Ne? Sonst kann ich damit gar nicht verschreiben. Ne? Genau. So bin ich sicher, dass wir sozusagen von den großen Mitteln eben auch deswegen selten so viele Nuxvomica-Fälle haben, weil eben auch manchmal das gar kein Nuxvomica-Fall ist, sondern keine Ahnung, ein digitales Fall oder ein Aloe-Fall ist oder ein Chelidon-Fall. Ne? Und man dann, wenn man die Mittel nicht kennt, natürlich dann sagt, ja komm, geben wir trotzdem Nux, passt zwar nicht ganz, aber und dann auch nur diese Teilerfolge hat. Ne? Also will ich jetzt gar nicht dem Herrn Morrison unterstellen, dass er zu wenig Arzneimittel kennt. Na, er hat ja auch eine riesen Materie-Medica hier bei mir stehen und die ist sehr gut und da kenne ich auch nicht alles draus. Ne? Aber das sind so zwei Dinge, die man trotzdem noch beachten darf. Einerseits weiß ich überhaupt von allen Mitteln Essenz, Totalität und Leitsymptome, um sie dann beim Patienten zu erkennen? Und wenn ja, kann ich auch die notwendigen Fragen stellen. Und das ist etwas, was wir in der SA viel machen. Wenn ich jetzt zwischen Medo, Natrium, Carcinosin und CPA bin, welche Fragen stelle ich denn jetzt? Ja. Dazu muss ich die vier Mittel kennen, sonst kann ich das nicht fragen. Sonst mache ich eine Standardanamnese oder frage Rubriken ab. Ne? Das kann ich ja auch, wenn ich nachher weiß, okay, ich haue eh alles ins Repertorium, dann kann ich ja natürlich Rubriken fragen. Ne? Und mit der Zeit lerne ich natürlich Mittel auch so kennen oder weiß ein bisschen was über Medurin und kann dann noch so ein paar spezifische Leitsymptome fragen. Aber eben, wenn es dann an Mittel geht, wo wir dann im Repertorium, keine Ahnung, Tellurium repertorisiert haben und denken, keine Ahnung, was weiß nichts über Tellurium, ne? Dann kann ich natürlich die Anamnese auch nie so gut machen, dass mir in einer reinen Anamnese Tellurium als das ähnlichste Mittel ins Auge springt, weil ich kenne es ja gar nicht. Also das nochmal als kleine Randergänzung, wie ich dann in der Praxis arbeite, dass ich oft nicht denke, ja gut, ist halt kein klarer Nux Vomica-Fall, sondern ich denke, okay, welches Mittel könnte ich denn verpasst haben? Deshalb lerne ich auch viel sogenannte Satellitmittel, dass ich mir denke, okay, wer ist denn noch nah zu Nux, ist aber besser Wärme. Also ein hitziger. Wer ist denn nah zu Nux Vomica, hat aber den Ehrgeiz vermehrt im Sport als im Geld. Ne? Wer ist denn nah zu Nux Vomica und hat aber Durchfall? Sonst passt aber auch alles. So, ne? Und dann irgendwann hat man so diese Scheibchen geschnitten und denkt, ah super, dann gucke ich mal dort, ah super, dann gucke ich mal hier, ah super, Artium Floricum sollte ich mal wieder wiederholen. So, ne? Gut, wir haben glaube ich aber noch Zeit und machen jetzt, weiß ich, ein kurzes 17, ja, könnten wir auch noch. Also wir schneiden das nächste Kapitel an. Essenz und Totalität beziehungsweise Essenz und Leitsymptom. Also vielleicht nochmal vom Verständnis her. Also Schritt 1 war, wir haben alles. 3 von den Sachen, die er meint, dass es braucht. Ne? Schritt 2, Essenz und Totalität oder wir haben Essenz und Leitsymptom. Also Artens. Jetzt gehen wir in der Hierarchie eine Stufe tiefer. Wir haben es hier mit den folgenden Situationen zu tun. Wir besitzen die Essenz und die Gesamtheit der Symptome, in der sich allerdings kein einziges Leitsymptom finden lässt, was ich finde, was sehr häufig ist. Für uns bedeutet das aber immer noch, dass die Arznei sehr deutlich angezeigt ist. B. Mit gleicher Deutlichkeit erkennen wir das Heilmittel, wenn zwar eine Gesamtheit der Symptome des Patienten nicht zu ermitteln ist, wohl aber ein oder mehrere Leitsymptome und zusätzlich die Essenz offenbar wird. Nummer 2 in der Rangfolge ist also charakteristisch durch entweder Essenz plus Totalität oder Essenz plus Leitsymptome. Diese Situation beobachten wir immerhin 15% aller Fälle. Die Wahrscheinlichkeit, gleich mit dem ersten Mittel das Emilium zu treffen, liegt hier immer noch bei 95%. Oder anders ausgedrückt, in einer solchen Situation verschreiben wir das Mittel mit 95%iger Erfolgswahrscheinlichkeit. Auch nicht schlecht, ha? Ich habe noch nie gehört. Also doch in dem Buch, aber sonst nie gehört, dass jemand das so einteilt, so mathematische Themen. Ne? Finde ich auch lustig. Gut, jetzt kommt hier ein ganz langer Fall, den schaffen wir auf gar keinen Fall mehr. Also guckt gerne mal in das Buch rein, falls ihr es noch nicht habt. Es ist ein sehr, sehr gutes Buch und ein kurzes Buch. Ist ja auch mal gut, wir haben ja schon so viele Bücher, die mega dick sind. Manchmal sind die kurzen Bücher auch die besseren. Also, na, das ist ja auch nicht richtig, ne? Aber manchmal hat man noch die Kapazität, das keine kürzere Buch zu lesen, als sich in dem Tiefen zu verlieren, sagen wir es mal so. Und jetzt wünsche ich allen aus der Episode noch einen schönen Tag. Und allen, die YouTube live bleiben, das schon kennen, ne, wissen, jetzt muss ich ein bisschen hier da rumklicken und die Episode schneiden. Und bis bald. Tschüss.